Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Wir wollen heute über Matthäus 13 reden, über dieses Gleichnis, der uns alle wahrscheinlich bekannt ist. Es ist ein bekanntes Gleichnis, den man auch sehr gerne in der Sonntagsschule durchnimmt. Wir wollen uns aber Gedanken machen, wie kam es zu diesem Gleichnis? Warum redet Jesus über Gleichnisse? Und was hat dieses Gleichnis uns zu sagen? Aber bevor wir im Wort Gottes hineinschauen, möchte ich mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du eine Botschaft für uns hast. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen ein Wunder aus deinem Wort. Amen. Wir haben aus Matthäus Kapitel 13 gelesen und uns muss klar sein, Matthäus Evangelium ist ein Evangelium an den Juden. An den Juden, wahrscheinlich die meisten gläubige Juden, aber auch solche, die wahrscheinlich hin und her gerissen waren. Die nicht sicher waren, ob dies, was mit Jesus geschah, wirklich biblisch ist, ja oder nein. Und durch dieses Evangelium, welches ein Matthäus schreibt, durch diese Evangelium, wo er oft ja das Wort Gottes zitiert, das Alte Testament. Er sagt, dies alles ist geschehen und dort steht es geschrieben. Er nimmt immer wieder Bezug auf dem Alte Testament, zu den Juden zu zeigen, zu uns zu zeigen. Es musste alles so geschehen. Es war alles ein Teil vom souveränen Plan Gottes. Jesus ist der Juden, der ihr erwartet hat. Und siehe, es ist alles geschehen. Glaubt an ihn. Ja, aber wie kommt es, dass Jesus in Gleichnisse redet? Oder warum sollte man überhaupt mit Gleichnisse reden? In der damaligen Zeit war es eine ganz normale Art zum Reden, um durch irdische Bilder eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Jesus sagt in Matthäus 5 zum Beispiel, ihr seid Licht, ihr seid Salz. Ja, wir sind ja nicht Licht und Salz. Aber diese Bedeutung von Licht und Salz, die sind wir, geistliche Bedeutung. Er benutzt diese Ausdrücke, die ihnen bekannt waren, um eine geistliche Wahrheit nochmal zu verdeutlichen. In Matthäus Kapitel 13 haben wir 7 Gleichnisse. Aber diese Gleichnisse werden erzählt, um zu verstehen und nicht zu verstehen. Für die eine, damit sie es verstehen, für die andere aber wiederum, damit sie es nicht verstehen. Vers 10 und 11 lesen wir von Kapitel 13. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jene aber ist es nicht gegeben. Also nochmal, euch ist es gegeben, euch Jünger ist es gegeben, dieses Geheimnis zu verstehen. Aber die anderen, das Volk, die Schriftgelehrten und so weiter, ihnen ist es nicht gegeben. Das ist schon krass, nicht? Dass Jesus in Gleichnisse redet, damit sie eben nicht verstehen. Gleichnis eigentlich, damit die Leute es besser verstehen. Aber es braucht jemand, der es erklärt. Jesus erklärt es ihnen nicht. Wohl aber den Jünger. Aber warum kam es so weit? Was ist da passiert? Und da müssen wir zurück zu Kapitel 12. In Kapitel 12, da haben wir ein Ereignis, das sehr, sehr markant ist in die Geschichte des Volkes Israel, der damaligen Zeit. Jesus tut ja viele Wunder. Er tut viele Wunder und Zeichen. Diese Wunder und Zeichen haben ihr Ziel. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus Kapitel 11, in Bezug auf Johannes der Täufer, der ja in eine gewisse Verzweiflung hineinkam, in eine Unsicherheit hineinkam. Und dieser Johannes schickt Bote an Jesus, Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis Von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Also Jesus sagt nicht, ich bin es, sondern was ihr hört und seht. Vers 5, Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Toten werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Also was solltet ihr machen? Zum Johannes gehen und einfach sagen, was ihr seht. Alle diese Zeichen, welche der zukünftige Messias erfüllen wird, hat Jesus erfüllt. Sagt nur dies und Johannes wird erkennen, ich bin der Erlöser. Ich bin es. Und genau dieses Verständnis hatten den Juden der damaligen Zeit auch. Sie verstanden, welche Zeichen einen Messias erfüllen wird. Nur da passiert etwas in Kapitel 12, dass sie auf Widerstand gingen. Sie akzeptierten es nicht. Sie sagten Nein zu Jesus, Nein zu ihrer Erlösung, Nein zum Heilsplan Gottes. Sie gingen sogar bewusst dagegen. Ja, noch mehr. Sie gaben den Teufel Ehre. Kapitel 12 lesen wir über eine Wunder, was Jesus tut, Vers 22. Da wurde eine Besessene zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Ich will jetzt nicht in Bezug auf diese Wunder hineingehen. Aber diese Wunder war sehr besonders, dass das Volk ihn erkennt. Vers 23. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Also durch diese Wunder erkennt das Volk Israel, das einfache Volk, nicht die Schriftgelehrten, nicht die Pharisäer, nicht die Priester, nicht die Elite des Volkes, sondern das Volk erkennt, so eine Zeichen kann nur eine vollbringen, der Sohn Davids, also ihre verheißene Erlösung. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, nein, nein, diese Sünder. Vers 24, aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, diese treibt die Dämonen nicht anders als durch Beelzebul, der Oberste der Dämonen. Also sie erkannten den messianischen Zeichen und sie sagen nein, und dann sagen sie, es ist der Teufel, der durch diese Person am Wirken ist. Sein bewusster Nein zu ihrer Erlösung. Und dann sagt Jesus, Sünde werden vergeben, nicht aber den Sünde gegen den Heiligen Geist. Diese Sünde gegen den Heiligen Geist war eine Sünde, wo man alles erkennt in Bezug auf den Messias und bewusst Nein sagt. Ja, noch mehr. Man gibt den Teufel der Ehre. Und von diesem Moment wendet sich Jesus ab. Er wendet sich ab vom Volk und er beginnt ab Kapitel 13 in Gleichnisse zu reden, so dass sie nicht verstehen. Aber am Ende von Kapitel 12 haben wir noch eine Gleichnis und ein Ereignis, wo uns verdeutlichen, um was es wirklich schlussendlich geht. Es ist eine nicht so einfache Gleichnis, Vers 43 von Kapitel 11. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Das sind harte Worte. Aber Jesus nimmt dieses Bild. Und er sagt, Volk Israel, so seid ihr. Ihr habt alles gehabt, um zu bekommen. Ihr habt einen Johannes bekommen, der euch den Weg vorbereitet, den Weg ebnet hin zu Messias, hin zu eurer Erlöser. Ihr habt euch sogar vorbereitet, ihr seid zu ihm gegangen. Ihr habt euch sogar taufen lassen. Und dann war er da. Und auf einmal sagt ihr nein. Wir müssen verstehen, der damalige Zeit war eine regelrechte messianische Erwartung im Volk Israel. Sie waren bereit für ihre Erlöser. Aber wo er da war, haben sie ihn nicht in ihr Leben hineingenommen. Sie wollte einen anderen Erlöser. Sie verstanden nicht in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf den zukünftigen König. Ihr könnt nicht einfach so dabei sein. Der größte Problem der Menschheit muss erst gelöst werden. Das Sünde. Nur sie dachten, aus eigener Kraft können wir es erreichen. Und sie wollten dieses Erlösungswerk Gottes nicht durch seinen Sohn. Sie haben bewusst Nein gesagt. Und was passiert dann, wenn man Nein sagt zu seiner Erlösung? Dieser Raum ist leer. Es muss gefüllt werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht auch heute im christlichen Abendland sehen. Wir haben Nein gesagt, also das christliche Abendland. Nein zu Christus. Nein zum Wort Gottes. Da entsteht ein Vakuum, der gefüllt werden muss. Wenn wir die dämonische Entwicklung unserer Gesellschaft sehen, ist es genau dies, was auch damals Israel durchgemacht hat. Sie wurden durch ihren Nein sind sie gerichtsreif geworden. Und es geht soweit, nochmal Vers 45 am Schluss. Ich lese das ganze Vers. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. Schlimmer als zuerst. Und Jesus sagt es nochmal in Matthäus Kapitel 23, wo es ja um den Pharisäer geht. Das ist ein sehr harter Kapitel. Aber da sehen wir, zu was sie sich geistlich entwickelt haben. Und Jesus sagt, ihr Schlangen, Vers 33 bis 36, ihr Schlangen, ihr Ottengezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zum anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut Zacharias des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Sie entwickelte sich zu einem geistlichen, sag jetzt mal so, Monster. Zu etwas Antichristliches. Weil Nein zu Jesus, dieses bewusste Nein, da kommt etwas anderes hinein. Etwas Dämonisches. Und dann sagt Jesus, Vers 46 bis 50 von Kapitel 12 von Matthäus, auch ein Ereignis, der manchmal schwer ist zu erklären, was ist da wirklich geschehen? Aber wir lesen da, während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollte mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Was wollte Jesus genau an diesem Punkt sagen? Wir haben vorher gelesen, diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Der Jude dachte, ich bin ja ein Teil vom verheißenen Volk Israel. Also bin ich so oder so erlöst. Automatisch habe ich das Heil. Automatisch bin ich dabei. Jetzt kommen seine Familie, sein Fleisch und Blut. Ja, sie waren ja seine Geschwister. Maria war seine Mutter. Aber da gibt er eine Botschaft für das ganze Volk Israel. Ihr seid nicht erlöst oder Teil von mir, nur weil ihr genetisch beweisen könnt, dass ihr Jude seid. Dass ihr ein Teil vom verheißenen Volk seid. Nein, wer der Wille meines Vaters tut. Und er nimmt Bezug da auf seine Jünger. Nochmal Vers 49. Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Also die, die ihm nachgefolgt haben. Und er sagt, sie sind es. Ich glaube, er nimmt da Bezug auf die Gemeinde. Und Johannes 1, Vers 12, da lesen wir diese so schöne Vers in Bezug auf dies, was noch kommt. Und wir lesen Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben. Wir sind wie Kinder Gottes, wenn wir an seinen Namen glauben. Also wir sehen, warum kam es so weit? Das Volk, die Pharisäer, die Schriftgelehrten lehnten Jesus ab. Sie sagten Nein zu ihrem König. Jetzt kommt es. Und Jesus sagt in Kapitel 13, der Grund, warum er in Gleichnisse reden, Vers 10 bis 17, wo wir lesen, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jene aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen. Und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welcher lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber es steht, sie haben ihre Augen zugemacht. Sie haben es dazu gebracht, dass sie nicht mehr hören. Und dann Vers 16, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechten haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Da nimmt er Bezug auf das Alte Testament, und er sagt, viele Propheten und Gerechten, die Propheten des Alten Testaments. Und wir lesen Vers 34 und 35 dazu noch. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge. Und ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen. Ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also erstmal lesen wir, damit erfüllt werde, was in den Psalmen schon steht, die Propheten. Das steht in Psalm 28, Vers 2, im Psalm Asafs. Ich werde mit Gleichnisse reden. Und diese erfüllt sich durch Jesus, aber der Grund des Gleichnisse reden, damit sie nicht verstehen, aber auch, um ein Geheimnis zu zeigen, was die Propheten und die Gerechten geforscht haben und wiederum, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Es war verborgen, aber es war ein Teil vom Gottes souveränen Heilsplan. Und wir lesen auch dazu in 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus 1, wo ja Petrus ganz klar und deutlich zeigt, das Alte Testament, was hat das für ein Ziel? 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, genau gleich wie wir es vorgelesen haben. Gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Also etwas, was sie erlebt haben. Ihr Gemeinde, das haben sie vorher prophezeit, nicht aber verstanden. Es war ein Geheimnis. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmte Leiden und die darauf folgende Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist. Durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der von Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Was wir sehen, was am Kreuz von Golgatha geschah und der Frucht davon, die Gemeinde, war ein Höhepunkt im Heilsplan Gottes. Und wenn Jesus jetzt redet, in Matthäus Kapitel 13, da geht es ja um das Reich. Die Juden verstanden unter das Reich ihren König, der sie erlösen wird, ihre nationale Erlöser. Aber nochmal, sie verstanden nicht den ganzen Text. Sie verstanden nicht wirklich den ursprünglichen Plan Gottes. Das größte Problem der Menschheit muss gelöst werden. Das größte Problem, die Sünde. Und sie sagt ein bewusst Nein dazu. Also es geht in diese Gleichnisse, das sehen wir immer wieder, wie er es erwähnt, zum Beispiel Vers 11, Reich der Himmel. Vers 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört. Vers 24, das Reich der Himmel. Vers 31, Reich der Himmel. 32 und so weiter. Er benutzt das Wort Reich der Himmel. Die anderen Evangelien benutzen Reich Gottes. Er redet eben jüdisch. Die Juden sagen Reich der Himmel. Aber er nimmt Bezug in Kapitel 13 auf die Gemeinde. Auf dies, was jetzt kommen wird. Weil er redet in diesem Kontext mit den Jüngern. Das ist ganz wichtig. Auch Paulus bestätigt es in Kolosser Kapitel 4, Vers 1. Kolosser 4, Vers 11, Entschuldigung. Er gibt ein Grußwort weiter und er sagt, und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Also er nimmt seine Mitarbeiter, er lobt sie, gibt Gruß weiter und sagt, sie sind meine Mitkämpfer im Reich Gottes. Im Reich Gottes. Und somit können wir eins sagen, die Gemeinde, oft benutzen wir diesen Ausdruck, die Gemeinde ist ein Einschub. Ja? Und tatsächlich, dieses Wort Einschub ist nicht so schlecht, um ein Verständnis zu bekommen. Aber dieses Wort kommt nirgendwo im Wort Gottes vor. Die Gemeinde ist ein Höhepunkt. Ein Höhepunkt im Heilsplan Gottes. Und im Alten Testament war dies bekannt. In welcher Hinsicht? Wir lesen in Psalm 22, in Jesaja 53, über den zukünftigen leidenden Messias, Gesalbte Gottes. In Zechariah Kapitel 12 lesen wir wiederum über der Messias, der gelitten hat und das Volk Israel wieder aufnimmt. Was noch nicht geschah. Aber somit verstand jeder gelernte Im Wort Gottes, es gibt eine Zeit dazwischen. Und was ist diese Zeit? Sie forschten. Sie wussten über den Leiden des Messias. Und das sind wir, die Gemeinde. Achtung, die Gemeinde ist kein Plan B. Es war immer schon ein Teil vom Plan Gottes. Wir als Leib Christi. In Matthäus Kapitel 13, in Bezug auf das Reich der Himmel, in Bezug auf dieses Gemeindezeitalter, gibt uns Jesus 7 Gleichnissen. Wir werden nur eine Gleichnis durchnehmen. Aber wir haben 7 Gleichnissen. Das Gleichnis vom Seemann, das Gleichnis vom Unkraut unter den Weizen. Da sehen wir auch, wie der Teufel am Wirken ist, auch innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche. Wie er Unkraut hineinbringt, falsche Lehre hineinbringt, falsche Lebensstil und so weiter. Das haben wir in der Gleichnis vom Senfkorn, wie von etwas Kleines, Feines, etwas sehr Großes entsteht, ja, die Gemeinde. Das Gleichnis vom Sauerteig, das kann man auf 2 Art und Weise verstehen. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Das Gleichnis von der kostbaren Perle. Wenn man einmal diese Heil erkannt hat und wirklich durchdrungen war, von diesem Moment ist alles andere nichts mehr. Ich habe nur noch dieses eine Ziel. Jesus und Jesus allein. Darum diese 2 Gleichnisse. Nochmal das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Und der letzte Gleichnis, das Gleichnis vom Fischnetz. Es beginnt eigentlich von ganz am Anfang, wenn ein Samen gesät wird, bis zum Schluss, wenn der Herr wiederkommt, das Gleichnis vom Fischnetz. Wir kommen zu unserem Gleichnis. Und ich habe es ja letzte Woche, wurde es bekannt gegeben und dann wurde gesagt, 4 Bekehrungen, ein Wiedergeburt. Ich habe das ein bisschen verändert. Ich habe es jetzt genannt, 4 Reaktionen, ein Wiedergeburt. Ja, ich weiß, Bekehrung, Wiedergeburt wird meistens als Gleiches gesehen. Aber wir müssen auch verstehen, und das erleben wir vielleicht auch, dass viele Menschen sich mal entscheiden für Jesus. Und das kommt genau in der Gleichnis vom Seemann vor. Sie haben einen Entscheid getroffen, aber wirklich durchdrungen waren sie nie. Wir werden sehen, tatsächlich haben wir 4 Arten der Reaktionen. Die eine bekehrte sich sogar, aber durchdrungen waren sie nicht. Nur der letzte war wirklich oder wurde wiedergeboren. Ich möchte dazu, wir haben ja die Verse 1 bis 9 gelesen, ich lese die Auslegung von Jesus selbst, Kapitel 13, die Verse 18 bis 23. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf dem felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig, denn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt es sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. So erklärt Jesus diese eine Gleichnis. Also nochmal, wir sehen 4 Reaktionen. Wir sehen aber den Seemann. Wer ist dieser Seemann? Der sät, ein bekanntes Bild, auch in Sonntagsschule, ein Gleichnis, wo man sehr gerne durchnimmt. Ein sehr einfacher Gleichnis eigentlich. Der Seemann damals war zuerst Jesus. Später waren es die Apostel. Es ist jeder, der das Wort weitergibt. Ich sage mal so, jeder, der in diesem Raum ist, der ein Kind Gottes ist, ist ein Seemann. Wir alle haben diese eine Aufgabe. Der eine vielleicht über den Kanzeln, der andere als Evangelist, der andere in seinem Arbeitsplatz. Aber jeder einzelne von uns ist ein Missionar in dieser Ort, wo Gott ihn hineingesetzt hat. Wir werden nachher noch sehen, welche Frucht entstehen kann, wenn wir, die Gemeinde, treu unsere Aufgabe machen. Also, wir haben einen Seemann und da haben wir Same. Same ist das Wort Gottes. Und da sehen wir vier Reaktionen. Das erste Same ist auf den Weg gestreut worden. Das ist eigentlich der reaktionslose Mensch. Ich lese Vers 19 nochmal. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Wir lesen das Wort vom Reich, Evangelium, diese frohe Botschaft, diese Botschaft über Jesus. Das Wort, er hat es gehört, er hat es aber nicht verstanden. Es kam keine Reaktion. Und wir müssen eins verstehen, das ist oft das Normale. Nicht einfach so versteht ein Mensch sofort, was du da sagst oder predigst. Aber interessant, er hat es wohl gehört und irgendwo ist es in sein Herz geblieben. Er hat vielleicht kein Interesse aufgebaut oder gezeigt. Es ist vielleicht genau gleich, was Paulus erlebt in 1. Korinther Kapitel 1. 1. Korinther 1, Vers 23, wo wir lesen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Sie haben es nicht verstanden. Und trotzdem lesen wir, es war in ihnen. Aber da passiert etwas. Da kommt der Böse, also der Teufel, und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Also der Teufel nimmt es sofort weg. Der Teufel durch seine List, er raubt es ihnen weg. Er nimmt es weg so, dass es gar keinen Platz in ihrem Leben hat oder sogar in ihrem Gedächtnis nicht mehr da ist. Nochmal, ja, das ist doch Dummheit, Torheit. Wer braucht überhaupt sowas? Also der Teufel ist aktiv. Die zweite Reaktion, Vers 20 und 21. Es ist der auf den felsigen Boden. Ich habe gesagt, der erste war ja der Reaktionslose. Der zweite ist eigentlich der Oberflächliche. Und ich glaube, und da müssen wir uns prüfen, auch in der Gemeinde gibt es die sogenannte Oberflächliche. Wir lesen nochmal Vers 20 und 21. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freude aufnimmt. Das ist eine Reaktion, die man oft in Gemeinde erlebt. Eine schöne Reaktion. Ist es nicht schön, wenn jemand mit Begeisterung das Wort Gottes aufnimmt? Wenn jemand erkennt, wow, ich brauche Jesus. Jesus ist für mich gestorben. Vielleicht hat er Freudentränen, wo er dies erkannt hat. Vielleicht war es aber auch nur eine emotionale Entscheid in diesem Moment. Er hat verstanden in gewisser Hinsicht, um was es ging. Aber Vers 21 sagt, er hat aber keine Wurzel in sich. Er hat keine Wurzel. Er hat es gehört, aber es ist irgendwie nichts passiert. Er hat keine Wurzel. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimm er sogleich Anstoß. So verstehen wir, das ist eigentlich einer in der Gemeinde, der sogar dabei ist. Ein Mitläufer. Oft werden wir nicht erkennen, dass er so einer ist. Ich frage mich, wenn jetzt Bedrängnis kommt um Gott, um des Wortes willen, wie würden wir reagieren? Wenn es hart auf hart geht, wenn es wirklich geht, unsere Glaube zu bezeugen, und wenn es um Leben und Tod geht, wie wird das dann sein? Was erfahren wir heute in den Gemeinden leider? Wisst ihr, das Wort Gottes ist nicht immer so bequem. Ist nicht immer so angenehm. Warum? Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt, es verändert. Es zeigt dir, wo du falsch stehst. Es zeigt dir, was du dein Leben ändern musst. Und was passiert aber in der Gemeinde? Das Wort Gottes heute wird oft, ich sage jetzt mal so, billig verkündigt. Oft wird gesagt, Jesus liebt dich so, wie du bist. Liebt Jesus dich? Liebt Gott dich? Ja, tut er. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber das Problem ist, wenn jetzt ein Ungläubiger hört, Gott liebt mich, wie ich bin. Was versteht er? Ich kann so cool bleiben, wie ich bin. Ich kann so leben, wie ich bin. Ich kann machen, was ich bin. Weil Gott liebt mich ja sowieso. Gott liebt dich, aber er hasst diese Sünde in dir. Und er hat seinen Sohn geopfert, geschlachtet, damit du nicht in dieser Sünde mehr leben kannst. Musst, solltest. Er hat alles damit gemacht, damit du ein neuer Mensch werden kannst. Durch ihn. Und dass der Geist Gottes in dir Platz nimmt. Das ist diese Verantwortung, wo wir auch als Gemeinde haben, wo jeder Einzelne von uns hat, das Wort so zu verkündigen, wie es steht, es zu glauben, wie es steht. In der heutigen Welt, wo es ja oft tatsächlich immer schwerer wird. Man lacht die Christen aus, dass sie ja im vorletzten Jahrhundert geblieben sind. Aber wir sind heute fortschrittlich. Wir glauben an der Evolution, wir glauben an den Gender-Gedanken und so weiter. Und viele Christen schweigen heute in den Schulen, in den Unis, in ihrem Arbeitsplatz. Und man fragt sich, schämt ihr euch um des Evangeliums willen? Wisst ihr, es geht so weit, das ist fatal. Erzählte mir ein Bruder, er sagte mir, eine Kollegin von einer Mitarbeiterin, die hat sich... Ja, es ist ein bisschen ein krasses Beispiel. Die lasse ich jetzt umoperieren, von Frau zu Mann. Und sie wollte aber Gottes Segen dafür haben. Und sie ging zu einem Pfarrer, der ihr ganz klar gesagt hat, ja, es ist Gottes Wille. Und er gab ihr den Segen für diese Akt. Und er erklärte es ihr sogar geistlich-biblisch. Ich weiß nicht, welche Bibel er hat oder wie er es liest. Aber verstehen wir, wie fatal es ist. Deshalb glaube ich zu sagen, dürfe zu sagen, auch in den Gemeinden haben wir viele Leute, die dabei sind, die vielleicht aktiv dabei sind, aber nicht durchdrungen sind. Bis es dann hart auf hart kommt. Und bist du dann dabei? Auch dies ist eine Reaktion, wo vielleicht wir in Evangelisation erleben. Man streckt seine Hand, ja, ich will. Und dieser Handstreck ist oft sogar ernst gemeint. Aber irgendwann kommt ein Alltag, wo es zeigen wird, bist du dabei oder bist du ein Mitläufer? Und diese Frage sollten wir uns alle stellen. Der Preis ist hoch, ja. Christus nachzufolgen heißt, Nein zu sagen zu dich selbst, zu deinen Träumen, zu deinen Zielen und ja zu vollkommenen göttlichen Zielen. Ja zu Jesus Christus. Jetzt haben wir eine dritte Reaktion. Eine dritte Reaktion, Vers 22. Das ist der sogenannte Weltliche. So habe ich ihn mal genannt. Und die Dornen, die unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorgen dieser Welt sind. Und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also auch diese Person, er hört das Wort, er nimmt es auf, aber dann kommt eine gewisse Alltag. Dann beginnt er zu überlegen. Moment. Vielleicht hat er sich sogar bekehrt, hat er Halt gehoben, ja, ich will Jesus nachfolgen, aber dann kommt der Alltag hinein. Was ist diese Sorge des Alltags, wo Jesus da erwähnt? Das können so viele Sachen sein. Das kann unser Berufsleben sein. Sind wir ehrlich, unser Berufsleben nimmt viel Kraft von uns weg, nicht? Was auch ja ein Teil von unserem Leben ist, wir leben immer noch unter dem Sündenfall und Gott hat diese Welt verflucht. Ja, ist so. Das Schweiße deines Angesichts, ja. Und weh, wenn der Klimaanlage nicht funktioniert. Gut, das ist ein Thema. Aber was will er damit sagen? Den Alltag. deine Arbeit, deine Pläne, deine Ziele, vielleicht deine Familie, vielleicht deine Karriere. All dies hast du vor Augen. Und du siehst, was du alles noch schaffen musst, was du machen musst. Und du merkst nicht, das, was du mal gehört hast, was in dir gesät wurde, es bekommt gar keine Kraft. Du bist wieder im alten Trott drin. Und Jesus gibt uns einen ganz guten Tipp. 1. Petrus 5, Vers 7 lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In diesem Alltagsstress, alles, was du vielleicht vor Augen hast, gib es dem Herrn. Er wird für dich sorgen. Aber er kommt, Jesus sagt weiter, Betrug des Reichtums. Interessant ist, dass über kein Thema Jesus so oft warnt wie über Reichtum, über das Geld. Ich glaube, damit wir Schweizer schon es vor Augen haben. Wir sind ein reiches Land. Und ich frage uns alle, wem vertraust du mehr? Ich habe gelesen, jeder Schweizer hat durchschnittlich 500.000 auf dem Konto. Durchschnittlich, ja. Die einen haben 100, die anderen haben dafür 100 Millionen, ja. Okay. Aber der Punkt ist, ja, wir lachen vielleicht, aber lass uns jeder einzelne ganz persönlich fragen. Dieser Betrug des Reichtums, es geht um einen Betrug. Vertrauen wir was? Was vertrauen wir? Mein dicke Konto? Eine gewisse Sicherheit, wo ich auf Seite gelegt habe? Und ja, es macht blind, ja. Sind wir ehrlich? Oft streben wir nach einer Karriere, nach Reichtum. Aber es geht auf dem Kosten von was? Unsere Glaube, unser Gemeindeleben, unsere aktive Dienst innerhalb der Gemeinde, weil etwas Sekundäres der höchste Priorität bekommt. Und interessant, und wir müssen einfach Gottes Wort ernst nehmen. 1. Timotheus Kapitel 6, da lesen wir, was Paulus an Timotheus sagt. Und ich glaube, wir sollten es und dürfen es auch auf uns anwenden, wo wir lesen Vers 7, ab Vers 7 bis 10. Denn wir haben, 1. Timotheus 6, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Ja, ich weiß nicht, wie man diese Vers anders verstehen kann als nun. Ja. Wenn du Nahrung und Kleidung hast, das soll uns genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte, schändliche Begierden. Nochmal. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Klarer geht es gar nicht mehr, was unsere Ziele sein müssen, wo wir unsere Prioritäten setzen müssen und auf was wir keinen Fall vertrauen sollen. Das Reichtum. In keinem Fall. In Johannes 2 lesen wir diesbezüglich. 1. Johannes Kapitel 2, Entschuldigung. 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischenlust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Die Gemeinde soll dies auch vor Augen haben. Wir müssen die Welt nicht gleich sein.
eher distanziert sein
und Jesus ähnlicher werden. Er warnt, passt auf. Und ja, diese Sorge des Lebens und Reichtum können einen Mensch blind machen. Wir gehen zurück zu Matthäus Kapitel 13. Ich lese nochmal Vers 22 am Schluss in Bezug auf das Wort und es wird unfruchtbar. Dieser Punkt ist wichtig. Fruchtbar zu sein. Und mit diesem Gedanke kommen wir zum letzten Punkt. Auf der Erdreich gesät. Das ist der Empfängliche. Der wirkliche Empfängliche. Ich sage jetzt mal so, der Wiedergeborene. Vers 23, da lesen wir, auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht und bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, eine andere 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Und wir haben ja noch gelesen, Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also, das ist, wir lesen jetzt über den Empfänglichen. Er hört und versteht. Er hört und versteht. Er hat verstanden, um was es wirklich ging. Er hat verstanden, ich bin eine verlorene Sünder. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche diese vollkommene Erlösung des Vaters durch seinen Sohn. Er ist ein Mensch, der vor Gott kam und Buße getan hat. Er hat das, sein Leben gesehen und hat es als wertlos gesehen. Jetzt sieht er nur noch Christus und Christus allein. Wiedergeburt und Bekehrung ist ein radikaler Schritt. Ist ein radikaler Schritt und ein Beweis, dass ein Mensch wiedergeboren ist, ist unter anderem, ich lese nochmal Vers 23, er hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Eine Same, die auf Erde fällt, bringt eigentlich Frucht. Wenn das Wort Gottes in uns hineingedrungen ist, es redet zu uns, ich forsche drin, ich erkenne Gottes Wille, das Geist Gottes nimmt Besitz von meinem Leben, dies wird sichtbar. Und Frucht ist etwas, was jeder Kind Gottes haben sollte. Ja, sogar Jesus sagt, der eine 100-fältig, der andere 60-fältig, der andere 30-fältig. Vielleicht sind wir noch nicht gleich weit in diesem Wachstum im Glauben, aber ein Christ bringt Frucht. Es ist sichtbar in deinem Leben, was durch der Wiedergeburt geschah. Und diese Frucht lesen wir in Galater Kapitel 5, Vers 22. In Galater 5, Vers 22, jetzt sagt der eine, ja gut, ich habe das eine Frucht mehr, der andere weniger. So ist das nicht, nein. Ihr seid ein geistliches Baum. Und dieser Baum trägt immer diese Frucht. Vielleicht hat der eine oder der andere mit einem Punkt mehr zu kämpfen. Aber alle Punkte oder alle Aspekte sollten beim einen sichtbar sein. Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Okay, jetzt denkt der eine oder andere, ja, bin nicht immer so freundlich, nicht immer so sanftmütig. Nur, dass du dies schon erkennt hast, erkennst du, der Herr ist am Wirken bei dir. Er wirkt. Aber diese Frucht ist da. Und du wirst irgendwann, weil der Boden da ist, wirst du, wie Psalm 1 es uns sagt, wohl dem, der nicht wandert nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachzieht Tag und Nacht. Und was passiert dann? Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Du bleibst auf diesem nährhaltigen Boden.
Das Wort ist in dir hineingesät und diese Wurzel wird tiefer und tiefer. Du erkennst immer mehr Gottes Wille, du bist mehr voll von ihm, von Jesus und von Jesus allein. Und dein alter Mensch, das alte Ich, verschwindet langsam und Jesus wird sichtbar in dir. Du wirst ein lebendiges Zeugnis für dies, was geschah damals, wo du dieses Wort gehört hast. Und diese Frucht des Geistes wird sichtbar. Also wir sehen, das Wort Gottes hat Kraft. Und da möchte ich einen Ruf an uns alle. Als erster Ruf, wie steht es bei dir? Wie war deine Reaktion damals, wo du zum ersten Mal diese frohe Botschaft gehört hast? Vielleicht warst du wieder Erste? Keine Ahnung. Kann mit dir nichts anfangen. Vielleicht bist du am Kämpfen. Vielleicht merkst du, der Preis ist hoch. Lohnt es sich wirklich zu glauben? Aber vielleicht bist du auch heute da und du merkst, Jesus, danke für dies, was du vollbracht hast. Ich brauche dich. Ich komme vor dir. Ich komme vor dir, so schwach wie ich bin. Meine Sünde, ich bete um Vergebung. Ich will voll werden von dir, Herr. Nicht mehr ich soll leben, sondern du, Herr. Ich will mich trennen von all dies, was nicht dich gemeint hat. Das ist auch ein Ruf an uns Wiedergeborene. Aber der zweite Ruf, wir alle sind diese Seemänner zum Sehen. Ohne Unterschied. Ein kleines Kind im Kindergarten ist oft ein besserer Evangelist als ein gelernter Theologe. Oh, die Kinder, die schämen sich nicht. Das ist eben kindlicher Glaube. Die sagen die Kindergärtnerin, Gott so, du, fluchen sollte man nicht, das hat Gott gar nicht gern. Ja. Und wir feiern kein Halloween, weil das ist vom Teufel. Ja. Da sind wir viel diplomatischer wie Erwachsene. Die Kinder, pack, die sagen es einfach so. Ohne Wenn und Aber, ja. Das ist dieser kindliche Glaube. Aber das ist der Punkt und der Ruf an uns. Wir sollten sehen, egal welche Reaktion kommt, wir sollen gottgemäß sehen. Bist du bereit, dieses Zeugnis weiterzugeben oder schämst du dich? Ein Vers aus Prediger Kapitel 11, Vers 6. Am Morgen säe deinem Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Du weißt nicht, was kommt. Du bleib dran. Es gibt keine andere errettende Botschaft als dies allein. Unser ganzes Leben soll voller sein mit dieses Wort. Und das soll sichtbar sein. Ich möchte ein Zeugnis lesen, lasse ich es jetzt in einem Andachtsbuch. Ein christlicher Seemann, also nicht der, wo seht, der auf dem See ist, ja. Ein christlicher Seemann, beispielsweise, der bei einem Flugzeugbasis der Marine stationiert war, stand eines Tages mit einem Freund an der Ecke einer Flugzeughalle und legte ihm im Gespräch auch Zeugnis von seinem Glauben ab. Ein dritter Seemann, der hinter der Ecke stand und von den beiden anderen gar nicht bemerkt wurde, hörte auf diese Weise zufällig das Evangelium. Er kannte mit einem Schlag seine Sünde und bekehrte sich in aller Aufrichtigkeit zu Gott. Der Mann aber, dem die Botschaft eigentlich gegolten hatte, reagierte nicht darauf. Wir sollten sehen, wie die Reaktion ist. Überlassen wir Gott. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, danke für dieses so wunderbare Wort. Danke, dass du deinen Jüngern dieses Geheimnis offenbart hast, Herr. Dass du sie bereitet hast für diese so wichtige Aufgabe, dieses Evangelium, diese rettende Botschaft, eine verlorene Welt zu verkündigen. Danke, dass diese Botschaft auch zu uns kam, dass wir deine Kinder sein dürfen, aus Gnade, Herr. Aber Herr, du siehst uns, jeder Einzelne in diesem Raum. Du kennst unser Herz. Du weißt, wo wir stehen. Du kennst unsere Kämpfe. Du weißt vielleicht, wo wir auch mit Weltlichkeit kämpfen. Wo wir in der Welt gleich sein wollen und das Wort ist nicht mehr am Wirken. Oh Herr, Sprich du jeder eins in diesem Raum an. Wirke du. Dass jeder erkennt, wie wunderbar diese rettende Botschaft ist. Diese Botschaft am Kreuz von Golgatha. Dass diese Same, dieses Wort, das Wort, dass es auf fruchtbarer Boden fällt, Herr, in diesen Raum. Und dass es uns verändert in dein Ebenbild. Und ich möchte beten für unsere Gemeinde, dass wir auch aktiv sind in diesem so wichtigen Dienst, geht in alle Welt. Dass wir um das Evangelium willen uns nicht schämen. Dass wir ein Zeugnis weitergeben in unsere Familie, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, im Zug, im Tram, da, wo du uns hineingestellt hast. Lass uns erkennen, dass es keine Zufälle gibt. Dass du uns brauchst als dein Werkzeug. Das Frucht überlassen wir dir, Herr. Wir wollen treu bleiben. Herr, lass das Wort Gottes reichlich in uns wohnen. Dass es Frucht bringt. Wir kommen ja hin zum Ende Jahr, zur Weihnachtszeit. Es werden viele Traktate verteilt, Herr. Ja, Herr, dass es wirklich, wir beten, dass es Frucht bringen darf. Zu deiner Ehre. Danke, Herr, dass du zu uns heute Morgen geredet hast. Amen.